Ja, ich freue mich, dass ich noch einmal hier in Renning bin. War gespannt auf die neuen Räume hier. Sind sehr schön geworden. Hier kann man gut Gottesdienst feiern. Meine Hoffnung für Sie als Gemeinde ist, dass Corona möglichst vorbeigeht, dass Gott Sie alle bewahrt davor. Wir haben es ja nicht in der Hand. Ich begrüße auch alle, die online jetzt zuschauen. Ich hoffe, dass Sie einen guten Kontakt finden, auch wenn Sie nicht mitten hier dabei sind. Wir hören heute Morgen auf eine für viele sehr bekannte Geschichte des Neuen Testamentes, Lukas Kapitel 1 von Vers 5 bis 25. Da kündigt Gott den Vorläufer Jesu an, Johannes den Täufer. Es ist gewissermaßen eine neue Staffel in der Heilsgeschichte Gottes. Eine neue Epoche beginnt. Ich lese aus Lukas 1 von Vers 5 an. Ich lese nach der Basisbibel, die hat mir übrigens mein Schwiegersohn von der Bibelgesellschaft mal mitgebracht. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Er gehörte zur Priestergruppe des Abia. Seine Frau stammte von Aaron ab und hieß Elisabeth. Beide lebten gerecht vor Gott. Wer die bisherige Luther-Übersetzung hat, der liest da, beide lebten fromm. Und für dieses Wort fromm steht im Griechischen das Wort gerecht. So ist es also in der Basisbibel jetzt wiedergegeben. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Einmal hatte Zacharias im Tempel Gottesdienst zu halten, weil seine Priestergruppe an der Reihe war. Es war üblich, die Aufgaben der Priester durch das Los zu verteilen. Zacharias fiel das Räucheropfer zu. Deshalb ging er in den Tempel des Herrn hinein. Die ganze Gemeinde betete draußen, während er das Räucheropfer darbrachte. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und große Furcht überkam ihn. Der Engel sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst dich freuen und jubeln. Ja, viele werden sich über seine Geburt freuen. Der Herr hat ihn zu Großem bestimmt. Er wird auf Wein, und jetzt kommt eine fremde Übersetzung, auf Wein und Bier verzichten. Da steht im Grundtext ein starkes Getränk. Ich habe mich gewundert über diesen Ausdruck hier in dieser Übersetzung. Schon im Mutterleib wird Gott ihn mit dem Heiligen Geist erfüllen. Viele aus dem Volk Israel wird er zurückbringen zum Herrn, ihrem Gott. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. Die Herzen der Väter wird er zu den Kindern zuwenden. Ungehorsame wird er dazu bringen, vor Gott gerecht zu handeln und zu denken. So wird er ein Volk zum Herrn bringen, das für ihn bereit ist. Da sagte Zacharias zu dem Engel: Woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Der Engel antwortete: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Gott hat mich gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre. Danke, werde ich gleich wahrnehmen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem das zutrifft. Denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Das Volk wartete auf Zacharias. Es wunderte sich, weil er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht zu ihnen sprechen. Da erkannten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen ein Zeichen, blieb aber stumm. Als die Zeit seines Priesterdienstes vorüber war, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang völlig zurück. Sie sagte: Das hat der Herr an mir getan. Jetzt hat er sich um mich gekümmert oder er hat mich angesehen und mich von der Verachtung der Menschen befreit. Wir fragen, welcher Bezug hat diese für viele von uns sicher vertraute Geschichte zu unserem Leben? Danke für diesen Service. Zur Situation der Menschen damals. Sie lebten ja unter dieser brutalen Gewalt der Römer. Und seit 400 Jahren hat es keine Propheten mehr in Israel gegeben, zumindest keine Propheten, die erwähnt worden sind oder von denen wir Überlieferungen haben. Der letzte Prophet, Maleachi, hat also circa 400 vor Christus im Auftrag Gottes geredet. Und die Menschen sehnten sich nach dem Eingreifen Gottes. Ich sage es mal frei nach Donald Trump, der mal gesagt hat: Make America great again. Und so dieser Wunsch: Make Judea great again. Sie sehnten sich nach einem starken, religiösen, politischen Führer. Und diese Ankündigung gleicht einer neuen Staffel in der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Lukas macht uns mit Menschen bekannt, die auf besondere Art in die Adventsgeschichte hineinverflochten sind. Heute geht es also um Zacharias und seine Frau Elisabeth. Für beide sollte es zu einer tiefen Glaubenserfahrung und Erfüllung werden. Zacharias heißt übersetzt: Gott hat sich erinnert. Das ist Programm. Programm von Gott her für sein Volk. Lukas hat viel Lobenswertes über Zacharias und Elisabeth zu sagen. Fromm, ich sagte es schon, gerecht. Das bedeutet, sie lebten in dem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hatte, schon über 1000 Jahre vorher. Und sie lebten, ich sage es mal etwas verstärkt, im Willen Gottes. Den Willen Gottes zu erfüllen, zu tun, das war ihr Lebenselement. Das war selbst in Priesterkreisen nicht so selbstverständlich. Einige Priester standen sogar in dem Ruf, andere Götter anzubeten oder ihnen zu dienen. Selbst sexuelle Entgleisungen von Priestern waren bekannt. Auch in der Abia-Sippe, zu der Zacharias gehörte. Wir sehen eine Parallele zu unserer Zeit. Sie drängt sich geradezu auf. Nun hatte Gott diesem Ehepaar Kinder versagt. Es ist ja eine schwere Last für Ehepaare, die sich nach Kindern sehnen und keine bekommen. Bis heute. Wie die beiden mit diesem Leid umgehen, wird nicht weiter gesagt. Lukas hat ein anderes Ziel. Aber wenn wir uns einen Moment damit beschäftigen, wie schwer mag es Elisabeth gegangen sein, wenn sie die Kinder in anderen Familien sahen, wenn sie sahen, wie die Mütter mit ihnen umgehen, wie sie über sie redeten. Ob das auch eine Belastungsprobe innerhalb der Ehe der beiden war, zumindest zeitweise, wir wissen es nicht. Aber noch mehr, Kinderlosigkeit konnte auch als Strafe Gottes gesehen werden. Dann hätte etwas in der Gottesbeziehung dieses Ehepaars nicht gestimmt. Doch Lukas teilt uns einiges über ihren Glauben mit. Da heißt es zunächst einmal, Zacharias betete für Elisabeth. Dein Gebet ist erhört worden. Es mag sein ständiges Gebetsanliegen gewesen sein. Aber es schien, als wollte Gott nicht auf das Gebet hören. Die Jahre vergingen und Gott schwieg. Erfahren Beterinnen und Beter das nicht bis heute? Sie beten für ihre Kinder, für ihren Partner, für nahestehende Menschen, dass sie zum Glauben finden. Sie beten um Gesundheit für andere, für Angehörige. Sie beten um geistliche Aufbrüche in der Gemeinde, an ihrem Ort, in ihrem Land, um Erweckung. Aber ihr Beten scheint ohne Echo zu bleiben. Mancher Beter starb darüber, ohne dass er erlebte, wie sein dringendes Gebet erhört wurde. Warum Gott so handelt, darauf haben wir keine Antwort. Und so gab auch mancher Beter frustriert sein Beten auf. Und die Frage besteht ja auch, muss man denn bis zum Lebensende für eine Person oder eine Sache beten? Ich denke hier an einen älteren Herrn in einer Gemeinde, in der ich war. Er selbst hatte eine verkrümmte Wirbelsäule, war vom Wuchs her sehr klein geblieben, aber er war ein treuer und beständiger Beter, gehörte zum ältesten Kreis unserer Gemeinde. Und er sagte einmal, wenn ich von Gott her den Eindruck habe, jetzt ist es genug für jemanden zu beten, dann höre ich auf damit. Das war nicht leichtfertig dahingesagt. Er wurde auch nicht müde zu beten. Er hatte ja noch genügend andere Personen, für die er es tat. Er sagte also nicht, es hat ja doch keinen Wert, sondern Gott geht einen anderen Weg. Und ich bleibe trotzdem bei ihm. Und so hat er gelebt. Denken wir einen Augenblick an unser Beten, an unsere Gebetsgewohnheiten. Sind wir darin treu oder vergesslich? Beten wir hin und wieder oder beständig? Vertrauen wir, auch wenn wir nichts von Erhörung merken? Können wir von der beglückenden Nachricht sprechen, Gott hat erhört? Und so richtig erleichtert aufatmet. Helfen uns diese Gedanken zu der Frage, wie möchte ich in Zukunft beten? Was möchte ich verstärken? Was will ich ändern? Nochmal zurück zu Zacharias. Ich habe mir vorgenommen, den Namen richtig auszusprechen. Aber es passiert immer wieder. Zacharias. Es erscheint, als habe er, je älter er wurde, nicht mehr auf sein Elternglück gehofft. Diese Zeit war für dieses Ehepaar endgültig vorbei. Doch wir können uns bei Gott auch wunderbar täuschen. Das ist ein Anachronismus. Wunderbar täuschen. Der Tag kam, an dem Zacharias hörte, dein Gebet ist erhört. Zacharias hatte den Priesterdienst zu vollziehen. Es gab eine Reihe von Priesterklassen oder Priestergruppen, die abwechselnd diesen Dienst zu tun hatten. Wer an welchem Tag und welchen Dienst er zu versehen hatte, darüber entschied das Los. Dann gab es wenigstens keine Streitereien darüber. Zacharias hatte diesmal das große Los gezogen. Er durfte das Rauchopfer vollziehen. Und während er opferte, betete die Gemeinde, die an diesem Opfer vor dem Tempel teilnahm. Und ihr Gebet ist in anderen Überlieferungen weitergegeben worden. Es komme der Gott der Barmherzigkeit in das Heiligtum und nehme mit Wohlgefallen das Opfer seines Volkes an. So das Gebet der Gemeinde. Steht nicht im Neuen Testament, ist anders überliefert. Zacharias opferte. Er stand vor Gott. Wie können wir das auf unser Beten übertragen? Es meint unseren persönlichen Umgang mit Gott. Wie kommt er zum Ausdruck? Ich denke hier an unser eigenes Bibellesen und Beten. Wir bringen damit ja kein Opfer vor Gott, sondern wir pflegen die Beziehung zu ihm und er mit uns. Wir können das alleine tun, mit unserer Familie. Und wenn es in der Familie getan wird und die Kinder das mitbekommen, dann werden sie voraussichtlich auch in Zukunft beten, das Gebet üben. Da werden wichtige Gleise gelegt für das Leben der Kinder. Deshalb ist das Gebet in der Familie so wichtig. Und wenn sie dann einmal alleine leben irgendwo, dann wird die persönliche Andacht auch zu ihrem Leben gehören. Und vielleicht zu einem wichtigen Teil ihres Tagesrhythmus werden. Da befehlen wir unseren Tag Gott an, auch mit den besonderen Herausforderungen. Unsere Enkel schreiben zurzeit viele Arbeiten vor Weihnachten. Und ich habe manchmal Sorge, dass sie die Konzentration behalten. Und das ist unser Gebet dann auch für unsere Enkel. Oder jemand anders geht in seinen Beruf und weiß, da warten schwere Hürden, hohe Hürden auf ihn. Wir dürfen darum beten. Etwa so, dieser Tag, meine Zeit, meine Kraft kommen von dir und sie gehören dir. Und ich bin bereit, auf deine Weisung zu achten. Auch in unseren Gottesdiensten ist es ja so. Wir beten gemeinsam Gott an. Wir hören auf ihn, hören von ihm und vertrauen darauf, dass er unsere Fragen beantwortet, dass er gnädig in unsere Lebenssituation hineinredet. Erinnern Sie sich, wie Gott einmal so zu Ihnen gesprochen hat? Mir wurde manchmal in Gottesdiensten so neu bewusst, ich bin erlöst, mir ist vergeben. Und das löste eine stärkende, helle, erleichternde Freude in mir aus. Hin und wieder zehrte ich auch von einem Gottesdienst noch lange Zeit danach, weil er mich so angesprochen hatte oder wegweisend für mich war. Nun kommt hier eine doppelte Überraschung. Die erste Überraschung: Gott erhörte das Gebet der draußen stehenden Gemeinde. Ich habe vorhin den Inhalt genannt, dessen, was sie beten. Und innen erschien der Vertreter Gottes, der Thronengel Gabriel, bei Zacharias. Und das ist ja eine ganz außergewöhnliche Begebenheit, dass dieser Engel für Zacharias sichtbar war. Und er stand auf der rechten Seite des Altars, heißt es hier betont. Ich habe mich gefragt, warum muss das dastehen? Aber es hatte eine Bedeutung. Wer auf der rechten Seite steht, der hat die Macht, im Namen Gottes zu reden. So bekennen wir es ja auch im Glaubensbekenntnis von Jesus, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Und von da aus regiert er. Da haben wir diese rechte Seite. Und das ist eine frohe Botschaft, die der Engel zu verkündigen hat. So kann es uns auch gehen. Wir singen, wir beten, wir glauben auch. Wir singen, Gott ist gegenwärtig. Aber wenn er dann erhört, dann staunen wir vielleicht ungläubig darüber. Damit hätten wir jetzt gar nicht gerechnet. Gott scheint das verzeihlich zu finden. Denn der Engel schimpft ja nicht mit Zacharias. Er kritisiert ihn nicht. Vielmehr nimmt er ihm die Furcht. Fürchte dich nicht. Und er tröstet ihn damit. Und er redet ihn mit Namen an. Zacharias, fürchte dich nicht. Das heißt, er kennt unsere Lebensnot, die ganz individuelle. Er weiß, welchen Namen deine Angst hat. Und die Botschaft sagt, jetzt ist der Augenblick gekommen, indem ich dir antworte. Die eine Überraschung, der Engel erscheint und spricht mit ihm. Und die zweite Überraschung, dein Gebet ist erhört. Welch eine Zusage. Und das nach so langer Zeit. Die beiden frommen Ehepartner mochten gar nicht mehr an diese überraschende Veränderung glauben. Sie hatten sich offenbar damit abgefunden, kinderlos zu bleiben. Aber so ermutigt uns Gott, nicht mit Glauben und Beten aufzuhören. Noch einmal zu Gabriel, diesem Engel, der dem Zacharias erschienen ist. Gabriel heißt der starke Gottes. Und jemand hat das mal so gebündelt, ich fand das so gut. Er ist ein starker Bote des starken Gottes mit einem starken Gedächtnis für unsere Gebete. Und er hat einen starken Zuspruch. Du wirst dich freuen und jubeln. Du bist zu Großem bestimmt. Und du, Johannes, wirst ganz in diesem Auftrag leben. Das klang so überwältigend, so unglaublich, dass Zacharias es nicht mehr glauben konnte. Und so fragt Zacharias zweifelnd zurück: Woher weiß ich, dass das eintrifft? Und da kommt sein Unglaube zum Ausdruck. Was er erbeten hatte, das war ihm auf einmal zu groß. Zu spät, lieber Gott, für uns beide. So ungläubig können auch gläubige Beter reagieren. So sehr kann uns Gott überraschen, dass es uns die Sprache verschlägt. Nicht zuerst wegen der späten Gebetserhörung, nicht wegen der biologischen Situation der Elisabeth. Es war sein Unglaube, dass er nicht vertrauen konnte. Und diesen Unglauben, den fand der Engel seinerzeit nun unglaublich. Ein Beter, der nicht glaubt, dass Gott sein Gebet erhört? Nicht zu glauben, aber wahr. Auch bei uns? Woran soll ich das erkennen? Er fordert ein Zeichen von Gott. Und Gottes Zeichen war deutlich: Du wirst verstummen. Bis der Sohn geboren ist und bis er seinen Namen Johannes bekommt. Bis dahin wird Zacharias seine Bedenken nicht mehr vorbringen können. Er kann seinen Zweifel nicht mehr aussprechen. Unglaube und Zweifel bekommen Redeverbot. Der nicht glaubte, würde monatelang nichts mehr zu sagen haben. Er erhob vor dem Tempel seine Arme, um das Volk zu segnen, aber er blieb stumm. Manche Glaubende, Mitarbeiter, auch Pastoren kennen Zeiten, in denen sie empfinden: Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich kann nicht mehr trösten, nicht mehr raten. Ich finde keine Worte mehr. Manchem hat es auch die Sprache verschlagen, wenn er von einem Gegenüber merkte: Da ist Unglaube, keine Hoffnung. Ich erinnere mich, wir bereiteten in Essen, damals war ich dort in Essen, Pastor, wir bereiteten Pro Christ vor. Diese große deutschlandweite und über Deutschland hinausgehende Evangelisation. Wir taten das in einem größeren Team und einer der Leiter war ein evangelischer Pfarrer, zu dem wir sehr guten Kontakt hatten. Und er suchte seine Kollegen auf in Essen, um sie zu animieren, einzuladen, bei Pro Christ mitzumachen. Und dann geriet er an einen Pfarrer, der sagte zu ihm: Evangelisation, das brauchen wir nicht. Und da sagte der Pfarrer zu mir: Als der das sagte, da blieben mir die Worte weg. Da konnte ich nichts mehr sagen. Und dieser Pfarrer war nicht so schnell auf den Mund gefallen. Oder passiert es nicht auch, dass Männer kein Wort mehr für ihre Frauen haben, für ihre Kinder, dass ein Ehepaar sich nichts mehr zu sagen hat? Aber das Verstummen bei Zacharias war nicht nur Strafe Gottes. Die Menschen im Tempel erkannten, als Zacharias da heraustrat, er hat eine Erscheinung gehabt. Es muss etwas Heiliges geschehen sein mit ihm. Da kommt vielleicht ein Sohn von einer Freizeit nach Hause. Und den Eltern kommt er so verändert vor, angenehm verändert. Wenn wir ihn vorher in den Keller schickten, etwas raufzuholen, dann tat er es maulend. Und jetzt auf einmal ging er bereitwillig, selbstverständlich, eine Veränderung bei ihm. Bei Zacharias, in seinem Verstummen hatte er erfahren, dass Gott sein Gebet erhört hat. Seine Sprachlosigkeit wurde zu einer unangenehmen Glaubenshilfe. Eine unangenehme Glaubenshilfe, weil er nicht mehr reden konnte. Zu einer unfreiwilligen Auszeit, damit der Glaube sich erhole. Und so wie in Elisabeth das Kind heranwuchs, so wuchs in Zacharias auch das Gotteslob wieder. Am Ende dieses ersten Kapitels im Lukas-Evangelium, es ist vielleicht das längste Kapitel in diesem Evangelium, da singt Zacharias eins der großartigsten Glaubenslieder der Bibel, das sogenannte Benediktus. Gelobt sei der Gott Israels. Und dann geht das dort weiter. Ja, es gibt Zeiten bei uns, in denen der Glaube nicht strömt. Aber Gott hat uns dann nicht vergessen. Er mag zum kläglichen Rinnsal geworden sein. Da kann es sein, jemand ist zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt, ist voller Freude, hat Freude an der Bibel, kann nicht genug lesen darin. Freude an der Gegenwart Gottes. Und dann kommt auf einmal oder so allmählich eine Zeit der Glaubensdürre. Ich kenne das selbst aus meinem Leben. Und diese Zeit will durchgestanden werden. Und es muss nicht so bleiben. Und ich wünsche jedem, der eine solche Zeit durchlebt, vielleicht jetzt gerade oder irgendwann, dass er wieder von Herzen frohe Glaubenslieder singt. Dass er ein Wort für andere hat, trösten kann, raten kann, einfach beim anderen sein kann. Das wünsche ich uns. Amen. Ich bete, wollen wir dazu aufstehen? Vater im Himmel, wir danken sehr herzlich für diese Begebenheit am Anfang dieser neuen Epoche deiner Heilszeit mit uns Menschen. Wir danken, dass du damals dem Zacharias begegnet bist. Und dass er die Geburt seines Sohnes dann noch erleben konnte und sich riesig darüber freuen konnte. Wir danken für manche Gebetserhörung, die wir auch in unserem Leben erlebt haben. Du kennst aber auch unsere Bitten an dich, unsere Anliegen, von denen wir noch keine Gebetserhörung erleben, wie sich noch nichts anbahnt. Wir bitten dich, hilf uns, darin treu zu bleiben, die Verbindung zu dir aufrechtzuerhalten. Und dann bitten wir auch darum, dass du uns zeigst, du bist da, du erhörst, du lenkst und leitest uns. Danke, Herr, dass du uns Begegnungen mit dir schenkst. Tu das auch in der kommenden Zeit, jetzt gerade in der Adventszeit. Amen.